Herr Präsident, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend zum zweiten Abend unserer Ringvorlesung über Bilderwelten. Bevor nun von der nächsten Woche an für einige Zeit die Naturwissenschaftler das Wort haben werden, freilich unterbrochen zum einen durch einen Künstler, der in seinen Installationen und Inszenierungen eine wahre Bilderflut auftürmt, nämlich Christoph Schlingensief, der am Donnerstag, den 23. November, zu einem Sondervortrag hierher kommen wird, und unterbrochen durch zwei Aufführungen der Zauberflöte am 6. und 7. Dezember. Also bevor uns die Bildfindungen der Naturwissenschaftler faszinieren und irritieren werden, sollten wir innehalten und uns fragen, was wir denn überhaupt zu erkennen vermögen und warum wir die Dinge, deren wahre Natur uns vielleicht für immer verschlossen sein wird, so sehen, wie wir sie sehen wollen oder sehen können. Wir sind Herrn Professor Patzig von Herzen dankbar, dass er uns aus der strengen Sicht des Philosophen hierzu etwas sagen wird. Wohl niemand könnte dazu prädestinierter sein, denn dafür spricht ja schon seine Herkunft als Sohn eines Flottenadmirals. Und wie dieser auf der Kommandobrücke eines Schlachtschiffs stand, so steht unser Herr Patzig auf der, ja, seit vielen Jahrzehnten fest und trotzig auf dem durch ihn zu einem Befehlsstand gewordenen Katheter. Seine Werke aufzuzählen, dazu reicht die Zeit nicht, aber erwähnt sei doch seine 1959 in Göttingen vollendete Habilitationsschrift zur aristotelischen Syllogistik, einem Meilenstein der Aristotelesforschung. Dass Herr Patzig seitdem die Menschen einteilt in solche, die Griechisch beherrschen, und solche, die es gut beherrschen, das sei nur am Rande erwähnt. Ein Jahr später wurde dann Herr Patzig Professor in Hamburg, wo er den großen Physiker und Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker kennenlernte. Und hier wurde sein Interesse an den Naturwissenschaften geweckt, die er in vielen Schriften philosophisch nun hinterfragte. Und wir verdanken ihm viele wertvolle Einsichten in die Wissenschaftstheorie, vor allem aber auch bedeutende Beiträge zur medizinischen und biologischen Ethik. Die Göttinger Universität und die hiesige Akademie der Wissenschaften sind glücklich, dass er 1963 nach Göttingen zurückkehrte und hier sein umfangreiches Wirken entfaltete. Vor allem ist er, wie es die Frankfurter Allgemeine vor wenigen Wochen anlässlich seines 80. Geburtstags schrieb, einer derjenigen, für die Lehre und Forschung eine Einheit darstellen und dessen Exzellenz sich durch die Qualität seiner ureigenen Arbeit erwies. Ausgedrückt in der klaren Forderung, dass so wörtlich nur durch eine Verstärkung des Einflusses von vernünftigen Überlegungen auf unsere Handlungen sich die Sache des Menschen zum Besseren wenden könne. Wir sind Ihnen, sehr verehrter Herr Patzig, von Herzen dankbar, dass Sie in Ihrem heutigen Kant-Vortrag über das kategoriale Gefängnis unserer Sinne ein wenig Ordnung in den in unseren Gehirnen zu findenden Bilderwust bringen werden. Hinzuweisen wäre noch, dass Sie alle diesen Vortrag, das habe ich letzte Woche leider vergessen, regelmäßig, also auch morgen, am Mittwoch um 12 Uhr noch einmal im Göttinger Stadtradio auf der Frequenz 107,1 MHz werden hören können. Doch nun, was könnte begeisternder sein? Erst einmal Günter Patzig live. Herzlich willkommen.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine verehrten Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich, Herr Elsner, bei Ihnen für Ihre freundlichen Einführungsworte. In einem Punkt möchte ich Sie gerne korrigieren, wenn das erlaubt ist. Ich habe Herrn von Weizsäcker nicht erst in Hamburg kennengelernt, sondern schon hier in Göttingen und eine ganze Weile sozusagen an seinem Kolloquium teilgenommen. Und Herr von Weizsäcker war es auch, der mich dann gerne nach Hamburg holen wollte, worüber ich mich deswegen gewundert habe, weil ich in seinem Kolloquium sehr häufig seine Lieblingsansichten kritisiert hatte. Das hat mich sehr für Herrn von Weizsäcker eingenommen. Und wir haben dann auch in Hamburg die relativ kurze Zeit, die ich da war, sehr angenehme Diskussionen und Zusammenarbeit gehabt. Was das Thema meines Vortrags angeht, so muss ich auch sagen, dass das nicht auf sozusagen meinem eigenen Kompost gewachsen ist, sondern Herr Elsner diese Formel von dem kategorialen Gefängnis unserer Sinne vorgeschlagen hat. Ich habe das auch angenommen, aber mit einem gewissen Unbehagen, das ich nicht verschweigen möchte, denn mir ist es nicht angenehm, den Namen Kants, der für mich ein Vorkämpfer der menschlichen Freiheit gewesen ist und bleibt, im Zusammenhang mit dem Begriff eines Gefängnisses gerückt zu sehen. Nun aber zu unserem Thema. Als die Kritik der reinen Vernunft im Juli 1781 erschien, war Kant 57 Jahre alt. Auch wenn es schwerfällt, die vorkritischen Schriften Kants nicht im Lichte der kritischen Hauptwerke, der Kritik der reinen Vernunft von 81, der Kritik der praktischen Vernunft von 1788 und dann der abschließenden Kritik der Urteilskraft von 1790 zu sehen, so kann man doch versuchen zu sagen, wie die Philosophiegeschichte Kant heute behandeln würde, wäre er, wie zum Beispiel Lessing, etwa mit 52 Jahren verstorben. Sein Name würde heute wohl nur noch den Fachleuten geläufig sein, als der eines in Königsberg seit 1755 erfolgreichen Dozenten, eines damals weit über Königsberg hinaus geschätzten wissenschaftlichen und philosophischen Schriftstellers und eines an den Naturwissenschaften besonders interessierten und auch zu populärer Darstellung schwieriger Gegenstände talentierten Vertreters der Aufklärungszeit. Besonders hervorheben würde man wohl die Tatsache, die heute unter dem Eindruck der kritischen Hauptwerke Kants leicht in den Hintergrund gerät, dass Kant in seinen naturwissenschaftlichen Schriften einige Hypothesen aufgestellt hat, die erst in viel späterer Zeit allgemeine Anerkennung gefunden haben. So die Vermutung, die damals sogenannten Nebelsterne seien in Wirklichkeit weit entfernte Galaxien nach dem Typ und von der Größe unserer Milchstraße. Die Erklärung der Entstehung von Planetensystemen aus der Rotation kosmischer Staubwolken, die später sogenannte und mit einer gewissen Ungenauigkeit sogenannte Kant-Laplace Theorie und die Annahme einer säkularen Verlangsamung der Erdumdrehung durch Reibungsverluste im Zusammenhang mit Ebbe und Flut. Es ist plausibel, die naturwissenschaftlichen Interessen Kants mit seinen epochemachenden Gedanken und ihrer Ausarbeitung in der Zeit von 1769 bis 1780 in einen sachlichen Zusammenhang zu bringen. Angesichts der großen Fortschritte in den Naturwissenschaften, an denen Kant, wie erwähnt, auf seine Weise teilnahm, musste er umso krasser die Tatsache betrachten, dass die seit mehr als 2000 Jahren und nicht von den schlechtesten Köpfen betriebene Metaphysik nicht von der Stelle kam. Die Metaphysik befasst sich mit Grundfragen, die, wie Kant in den ersten Sätzen der Vorrede der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft formulieren sollte, Fragen, die die menschliche Vernunft nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft. Woran liegt es denn, dass die Metaphysik den sicheren Gang noch nicht einschlagen konnte, den die Naturwissenschaften seit Galilei genommen hatten? Warum lassen sich die ewigen Kontroversen und Widersprüche in der Metaphysik nicht beilegen, wie das in den Naturwissenschaften doch wenigstens prinzipiell möglich ist und regelmäßig auch geschieht? Die Frage verfolgt Kant, Das kann man in beiden Richtungen verstehen, seit 1769. Die berühmte Reflexion Nummer 5037 aus Kants handschriftlichem Nachlass, datiert in die Jahre vor Abschluss der Kritik der reinen Vernunft, lautet: Ich sah anfänglich diesen Lehrbegriff, also mit H, nicht mit 2e, diesen Lehrbegriff wie in einer Dämmerung. Ich versuchte es ganz ernstlich, Sätze zu beweisen und ihr Gegenteil, nicht um eine Zweifellehre zu errichten, sondern weil ich eine Illusion des Verstandes vermutete, zu entdecken, worin sie stäke. Das Jahr 1769 gab mir großes Licht. Es ist in der Kant-Forschung umstritten, was wohl die Lichtquelle war, von der Kant hier spricht. War es die Einsicht, dass die Vernunft sich notwendig in Widersprüche verwickelt, wenn sie, wie bei den kosmologischen Antinomien, über die Erfahrung hinausgreift? So Benno Erdmann, Hans Vaihinger, Erich Adekes. Waren es David Humes skeptische Einwände gegen das Kausalitätsprinzip, so vermutete Friedrich Paulsen, oder war es die kantische Entdeckung, dass die beiden Komponenten der menschlichen Erkenntnis, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, in einer inneren Spannung zueinander stehen, so Klaus Reich in unseren Tagen? Eine solche Misshelligkeit zwischen Sinnlichkeit und Verstand ist das eigentliche Thema der sogenannten Inauguraldissertation von 1770. 69 gab es ein für ihn bedeutendes Licht, haben wir gehört. Diese Inauguraldissertation von 1770, die Kant bei der ja für seine Karriere sehr späten Übernahme der Königsberger Professur für Logik und Metaphysik vorzulegen und in einer öffentlichen Disputation zu verteidigen hatte, mit dem Titel De Mundi Sensibilis Adque Intelligibilis Forma et Principiis, über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Geisteswelt. Markus Herz, der, wie Kant sich ausdrückte, geschickte jüdische Studiosus, der später erfolgreicher Arzt in Berlin und als Ehemann der viel bewunderten Henriette Herz auch gesellschaftlich bestens eingeführt war, nahm die Rolle des Respondenten, also des Gegners in der Disputation wahr, die in einem solchen Fall einer Inauguraldissertation üblich war. Aus mehreren Briefen Kants an Herz wissen wir, wie sich aus diesen Anfängen das Magnum Opus allmählich herauskristallisierte. Kant wollte zunächst der Dissertation bald ein Werk mit dem Titel »Die Grenzen der Sinnlichkeit und der Vernunft« folgen lassen. 1772 heißt es in einem solchen Brief zum ersten Mal, Kant fühle sich imstande, eine Kritik der reinen Vernunft, welche die Natur der theoretischen sowohl als praktischen, das heißt moralischen Vernunft oder der moralischen Erkenntnis, Verzeihung, sofern sie bloß intellektual ist, enthält, vorzulegen, wovon ich den ersten Teil binnen etwa 3 Monaten herauszugeben versuche. Also 1772 war Kant der Meinung, dass er das innerhalb von 3 Monaten schaffen könnte. Kant sah offenbar nicht, auf was er sich da mit seinen Untersuchungen eingelassen hatte. Nach weiteren 8 Jahren konzentrierten Nachdenkens und wiederholter vorläufiger Formulierungsansätze entschloss er sich erst 1779 zu einer Tour de Force und schrieb die 856 Seiten der ersten Ausgabe in einem Zeitraum von, wie er sagt, 4 bis 5 Monaten ins Reine, dabei selbstverständlich auf umfangreiche Aufzeichnungen zurückgreifend. Was ist nun der Lehrbegriff, von dem Kant sagt, er habe ihn anfangs wie in einer Dämmerung gesehen und ihn erst in der Kritik der reinen Vernunft in helles Licht gesetzt? Um zu einem ersten vorläufigen Verständnis zu kommen, kann man sich zunächst an den Titel unseres Buchs und dann an Kants Selbstcharakterisierung seines Unternehmens als einer kopernikanischen Revolution in der Philosophie halten, die er in der Vorrede, freilich erst zur 2. Auflage von 1787, vorgetragen hat. Die Grundfrage, die Kant beantworten will, ist die nach der Möglichkeit von Erkenntnis aus reiner Vernunft. Könnten wir durch bloßes Nachdenken, ohne uns auf Erfahrung, das heißt zuletzt auf sinnliche Wahrnehmungen, berufen zu müssen, etwas über Elemente und Strukturen der Wirklichkeit wissen? Der Zusatz rein im Titel Kritik der reinen Vernunft bedeutet genau diese Unabhängigkeit von sinnlicher Erfahrung. Kritik meint hier nicht eine positive oder negative Bewertung von etwas, sondern entsprechend der griechischen Grundbedeutung von krinein, so etwas wie unterscheiden, absondern, trennen, Grenzbestimmung. Kritik der reinen Vernunft ist also eine Prüfung der Reichweite der menschlichen Vernunft im Hinblick auf die Erkenntnis der Wirklichkeit, unabhängig von Informationen, die uns nur durch Wahrnehmung, also insbesondere durch unsere Sinnesorgane, zugänglich sind. Grenzziehung zugleich auch zwischen dem Gegenstandsbereich, innerhalb dessen menschliche Vernunft zu objektiven Einsichten gelangen kann, ohne auf Wahrnehmung angewiesen zu sein, und jenem Bereich, in dem ihr solche Einsichten strikt verwehrt sind. Wir wenden uns nun dem Begriff der kopernikanischen Revolution zu. Kant hält es für ausgemacht, dass die Metaphysik verglichen mit Logik, Mathematik und Physik den Status einer Wissenschaft noch nicht erreicht hat. Logik und Mathematik sind seit der Antike wohl fundiert, die Physik seit Galilei, so Kants Auffassung. Den früheren Erfolg der Logik erklärt Kant damit, dass es die Vernunft hier nur mit ihrer eigenen Tätigkeit, mit den Grundformen korrekten Denkens zu tun hat. Ähnlich interpretiert Kant die Entdeckung einer wissenschaftlichen Mathematik bei den Griechen am Beispiel der Geometrie. Auch hier entdeckte die Vernunft in den Figuren und den Bezeichnungen ihrer Größen nur das wieder, was sie schon selbst durch ihre Begriffsbildung und Konstruktion im Anschauungsraum implizit in sie hineingelegt hatte. Unter demselben Gesichtspunkt sieht Kant dann auch die neuzeitliche Revolution in der Physik. Er hatte hier in seiner Zeit voraus erkannt, wie wenig man die experimentelle Methode der Naturwissenschaften mit bloßer Empirie und Beobachtung gleichsetzen darf. Der Naturwissenschaftler muss von einer bestimmten Hypothese ausgehen und seine Experimente müssen Antworten auf gezielt formulierte Fragen liefern. Die Vernunft, so Kant, sieht nur das ein, Zitat, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt. Das ist Ausgabe B, zweite Auflage, also Römisch 13. Diese Formulierung räumt der Spontaneität der Vernunft eine führende, ja bestimmende Rolle auch in den Naturwissenschaften ein. Dieser Gedanke Kants ist auch in der neueren Wissenschaftstheorie, so etwa bei Karl Popper, und hier mit ausdrücklicher Anknüpfung an Kant und bei Thomas Kuhn wieder sehr in den Vordergrund geraten. Auch die Metaphysik, so nun Kants Grundgedanke, muss den Spuren der spontanen Tätigkeit der Vernunft nachgehen, wenn sie Wissenschaft werden will. Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten. Man versuche es einmal, ob wir nicht damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten. Erkenntnis ist manchmal bei Kant ein Maskulinum. So haben auch Kopernikus zur besseren Erklärung der Himmelsbewegungen die Annahme, die Gestirne drehten sich um uns, durch die Hypothese ersetzt, der Zuschauer oder besser wohl der Beobachter drehe sich, während die Sterne ruhen. Streng genommen dreht sich natürlich nicht der Zuschauer oder Beobachter, sondern die Erde, auf der er steht. Man hat oft gesagt, Kant habe kaum einen unpassenderen Vergleich wählen können. Hatte Kopernikus nicht gerade den Menschen aus dem Zentrum der Welt verdrängt? Und machte Kant nicht den Menschen wiederum zum Zentrum, um das sich die Gegenstände drehen? So zum Beispiel Bertrand Russell in seinem bedeutenden Buch Human Knowledge von 1948. Jedoch würde man Kant so nicht gerecht werden. Kopernikus zeigte, dass die beobachteten Bewegungen der Fixsterne, der Planeten und der Sonne zum Teil Scheinbewegungen sind. Die tägliche Rotation des Sternenhimmels und die jährliche Reise der Sonne durch die Zeichen des Tierkreises sind nur Projektionen der Erdrotation und des Umlaufs der Erde um die Sonne auf das System der Himmelskörper. So ist auch der Aufbau der Gegenstandswelt nur ein Abbild der in unserem Erkenntnisvermögen für Kant angelegten Prinzipien aller Gegenstandserkenntnis. Kopernikus hatte nicht behauptet, alle Bewegungen der Himmelskörper seien Scheinbewegungen, und ebenso wenig meint Kant, alle Eigenschaften der Gegenstände ließen sich auf unsere Erkenntnisart zurückführen. Der Bereich des Inbegriffs von Eigenschaften, welche die Dinge, die wir erkennen, eben deshalb haben, weil sie unsere Erfahrungsgegenstände sind, ist dann das Gebiet, innerhalb dessen wahre Aussagen über die Wirklichkeit möglich sind, die vor aller Erfahrung a priori, wie man dann mit dem Kunstausdruck sagt, gelten. Die erste Frage, die sich unter der Leitung dieses neuen Programms für eine wissenschaftliche Metaphysik stellt, geht natürlich dahin, wie man den Anteil feststellen kann, den die besondere Verfassung unseres Erkenntnisvermögens zur Erfahrungswirklichkeit beisteuert. Hier kommen wir nun um die Erörterung des zentralen Lehrstücks von den synthetischen Urteilen a priori nicht herum. Aber ich will es möglichst kurz machen, jedenfalls habe ich mich darum bemüht. Die Strukturen unseres Erkenntnisvermögens sind uns, wie man leicht sieht, ja nicht in innerer Wahrnehmung unmittelbar zugänglich. Wir können sie nur indirekt aus dem, wie man sagen könnte, Widerschein oder Abdruck dieser Strukturen in den Eigenschaften der Gegenstände ermitteln. Ein Merkmal solcher struktureller Eigenschaften ist ihre ausnahmslose Allgemeinheit und Notwendigkeit. Was wir an Strukturen an allen Gegenständen unserer Erkenntnis vorfinden, und zwar so, dass wir der Meinung sind, das muss so sein, das ist wohl auf unsere Erkenntnisstrukturen fundiert. Das genügt schon, solche Struktureinsichten von konkreten Erkenntnissen zu unterscheiden, die uns niemals Sätze von strikter Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit liefern können. Aber es gibt, und dadurch wird die Sachlage leider kompliziert, auch allgemeine und notwendige Einsichten, die uns nichts über die Wirklichkeit und ihre Strukturen sagen, sondern nur über logische Zusammenhänge zwischen den von uns verwendeten sprachlichen Ausdrücken oder Begriffen. Es gibt nach Kant drei Sorten von Erkenntnissen. Erstens die große Gruppe von schlichten Erfahrungserkenntnissen. Beispiele: gestern war an der Nordseeküste eine Sturmflut. Oder Alkoholgenuss verringert die Fahrtüchtigkeit. Zweitens die Gruppe von Erkenntnissen, die logische Beziehungen zwischen Begriffen ausdrücken. Beispiele: Rappen sind schwarze Pferde, Junggesellen sind unverheiratet. Wenn A Vater von B ist, dann ist B Sohn oder Tochter von A. Und drittens die eigentlich interessante und natürlich auch hochproblematische Gruppe von Erkenntnissen, die solche Eigenschaften der Gegenstände betreffen, die mit den formalen Bedingungen aller Erfahrung gesetzt sind. Und das Beispiel, das Kant in einem solchen Zusammenhang immer dann anführt, ist: jedes Ereignis hat eine Ursache, aus der es nach einer Regel folgt. Das ist für Kant ein Musterbeispiel einer solchen a priorischen Einsicht. Dazu brauchen wir die Gegenstände nicht anzugucken. Das wissen wir sozusagen von vornherein. Zur Unterscheidung dieser Gruppen führt Kant nun die Begriffspaare a priori und a posteriori in Anknüpfung an eine aristotelische Terminologie, aber in einer originellen Wendung, und analytisch-synthetisch ein. A priori ist erfahrungsunabhängige, a posteriori erfahrungsabhängige Erkenntnis. Notwendigkeit und Allgemeinheit reichen als Kriterium a priorischer Erkenntnis, wir hörten es bereits, aus. Analytische Urteile sind solche, die bloß explizit machen, was in den verwendeten Begriffen schon implizit enthalten ist. Kants eigene Erklärung ist technisch nicht sehr befriedigend. Er redet da gerne von Begriffen oder Prädikaten, die versteckterweise in einem Begriff schon enthalten sind, wie etwa eben das Unverheiratetsein, der Begriff des Unverheiratetseins im Begriff des Junggesellen. Aber diese verdeckte Enthaltensein, das scheint nicht wirklich technisch den Ansprüchen zu genügen, die man für eine Definition analytischer Urteile braucht. Und so sagen wir dann heute, und ich glaube, das ist sicher eine Korrektur oder jedenfalls eine Verschärfung und Verbesserung der kantischen Redeweise, analytische Urteile sind diejenigen, über deren Wahrheit schon mit Hilfe logischer Regeln und der Bedeutungsregeln der jeweils verwendeten Sprache allein entschieden werden kann. Und synthetische Urteile sind dann natürlich genau die, für die das nicht gilt. Aus diesen Bestimmungen folgt sofort, dass alle analytischen Urteile a priori sein müssen und alle a posteriorischen Erfahrungsurteile synthetisch sind, dass also die Kombination analytisch a posteriori ausfällt. Dass es analytische Urteile gibt, zeigen die schon von mir angeführten Beispiele. Dass es synthetische Urteile a posteriori gibt, dürfte ebenfalls aus beliebig vielen Beispielen, die wir anführen können, einleuchten. Die philosophisch brisante Frage, ja, wie Wolfgang Stiegmüller einmal gesagt hat, die Schicksalsfrage der Philosophie ist es, ob es synthetische Urteile a priori gibt. Kant war davon überzeugt, dass die Klasse der synthetischen Urteile a priori nicht leer ist. Die Urteile der Arithmetik und Geometrie, aber auch die Prinzipien der von ihm sogenannten reinen, das heißt erfahrungsunabhängigen Naturwissenschaft, sind für Kant klare Fälle. Das Trägheitsgesetz, das Prinzip der Erhaltung der Substanz, die Gleichheit von Aktion und Reaktion und natürlich auch das Kausalprinzip. Ihn interessierte die Frage, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Was wir wiederum in die weniger mehrdeutige Formulierung übersetzen, worauf beruht es, dass bestimmte synthetische Urteile a priori gültig sind, objektiv gültig sind? Mit dieser Frage hat Kant nun wahrlich in ein philosophisches Wespennest gestochen. Die Diskussion ist auch heute noch, so kann man wohl sagen, in vollem Fluss. Und ich kann nur einige der wichtigsten Positionen andeuten. Schon die bloße Möglichkeit einer Unterscheidung von analytischen und synthetischen Urteilen ist von Quine, dem bedeutenden amerikanischen Philosophen, und anderen mit starken Argumenten bestritten worden. Die logischen Positivisten in der Frühzeit des Wiener Kreises in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts, also vor allem wohl Rudolf Carnap, hielten den Begriff eines synthetischen Urteils a priori nicht nur für leer, sondern für widersinnig. Nur Logik und Erfahrung können nach dieser Auffassung Quelle von Erkenntnis sein. Daher fallen die a priorischen Urteile mit den analytischen Urteilen und die Erfahrungsurteile mit den synthetischen zusammen. Nun, diese starre Haltung angesichts der vielfältigen Probleme bei der Unterscheidung von Beobachtungssätzen und Beobachtungsbegriffen einerseits, von theoretischen Sätzen und Begriffen andererseits und im Lichte der Einsicht, dass allgemeine Gesetzesaussagen auch in den Naturwissenschaften ohnehin schon jede Erfahrungsbasis übersteigen, ist diese Auffassung inzwischen wiederum vielfach aufgelockert worden. Und die Diskussion ist, wie diejenigen von Ihnen, die sich mit diesen wissenschaftstheoretischen Fragen beschäftigen, wissen, im vollen Gange. Auf der anderen Seite der Diskussionsebene haben die Phänomenologen im Anschluss an Edmund Husserl seit 1900 nicht nur die Meinung vertreten, dass es tatsächlich synthetische Urteile a priori gebe, sondern sie haben den Einzugsbereich solcher synthetisch a priorischer Einsichten, die sie dann gerne Wesenseinsichten oder Wesensschauen nannten, noch inflationär, so müsste man sagen, vergrößert. Wesensgesetze wurden in Mengen entdeckt, die weit über den Bereich der formalen Bedingungen aller Erkenntnis hinausgriffen. Nun, der Goldrausch der Wesensschau der ersten 30 Jahre unseres Jahrhunderts, der ja auch auf andere Wissenschaften außerhalb der Philosophie, zum Beispiel auf die Rechtswissenschaft und auf die Literaturwissenschaft übergegriffen hat, dieser Goldrausch der Wesensschau ist inzwischen vorbei. Nur hier und dort ist in den alten Schürfgebieten noch eine Hütte stehen geblieben. Das hat einen gewissen romantischen Effekt, aber ist wissenschaftlich, so denke ich, nicht mehr diskutabel. Die Antwort, die Kant auf seine Leitfrage, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, entwickelt, wollen wir hier nur so weit in Betracht ziehen, dass jedenfalls die Hauptgelenke des Gedankengangs deutlich genug hervortreten. Kant legt zugrunde, dass es, wie er wörtlich sagt, zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht, das ist ein sehr bemerkenswerter Satz, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren, den ersteren Stamm, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden. So in A15 und B29, der Kritik der reinen Vernunft, also ziemlich am Anfang. Jeder dieser beiden Stämme der Erkenntnis enthält a priorische Erkenntnisbedingungen. Im Bereich der passiven Informationsaufnahme, der Sinnlichkeit oder Wahrnehmungsfähigkeit oder auf Englisch Openness for Neural Surface Stimulation, nennt man das heute, sind dies die Anschauungsformen Raum und Zeit. Für den Verstand sind es die reinen, erfahrungsfreien Verstandesbegriffe, die Kategorien. Den Beweis, dass Raum und Zeit subjektive, aber für menschliche Erkenntnis notwendige Anschauungsformen sind, führt Kant in der vergleichsweise überaus kurzen transzendentalen Ästhetik. Der Ausdruck Ästhetik wird von Kant eben für die Wahrnehmungslehre im weitesten Sinne benutzt, anders als bei Alexander Baumgarten, der 1750 eine solche etwas spezifizierte Verwendung des Ausdrucks Ästhetik in die Diskussion eingeführt hatte, wo eben nur die Betrachtung des Schönen und Geschmacksurteile Gegenstand der Ästhetik sind. Dieser Gebrauch hat sich ja inzwischen eher durchgesetzt. Aber bei Kant ist da von Geschmacksurteilen nicht die Rede, das kommt in der Kritik der Urteilskraft vor. Dies ist Wahrnehmungstheorie. Die kantische Beweisidee besteht darin, dass uns die räumlichen und zeitlichen Bedingungen aller Erfahrung nicht durch Sinneseindrücke vermittelt werden können. Vielmehr sind Raum und Zeit Ordnungssysteme von Erscheinungen, die wir durch unser a priorisches Anschauungsvermögen gleichsam aufspannen, um in ihnen die Mannigfaltigkeit der auf uns einströmenden Eindrücke zu einer Welt von Erscheinungen zu gliedern. Kant ist schwer davon beeindruckt, dass wenn wir nur so unsere Sinnesorgane haben und nichts hätten, was als Ordnungsprinzip da einwirken könnte, wir ständig einem Chaos von unübersehbar vielen und auch nicht deutlich gegeneinander abzugrenzenden Reizen ausgesetzt sind, aus denen erst unsere Verstandes- und Anschauungsleistungen im Hinblick auf Raum und Zeit, die angeborenen Funktionen unseres Anschauungsvermögens und des Verstandes, so etwas wie eine Welt von Gegenständen machen können. Die Geometrie ist dann nichts anderes als die Strukturbeschreibung unserer Raumanschauung. Die Arithmetik in gleicher Weise, eine sehr kühne These, für die es wohl heute niemanden mehr gibt, der sich für sie einsetzen würde, also die Arithmetik ist in gleicher Weise auf unsere Zeitanschauung fundiert und auch der physikalische Raum muss den Gesetzen der euklidischen Geometrie genügen, weil er nichts ist als das intentionale Korrelat unserer subjektiven Anschauungsformen. Dieses in sich geschlossene Konzept hat die Diskussion um die Grundlagen der Mathematik und Naturwissenschaft lange fasziniert. Ich kann nur die beiden Hauptpunkte hier anführen, in denen prinzipielle Schwächen der kantischen Raumzeitlehre deutlich geworden sind. Für Kant ist die Einheit von Anschauungsraum, dem Raum der Geometrie und dem physikalischen Raum Basis seiner Theorie. Jedoch hat die Psychologie schon wesentlich, auch schon in den 20er Jahren, wesentliche Unterschiede zwischen dem Anschauungsraum und etwa dem euklidischen Raum der Geometrie ermittelt. Der Anschauungsraum ist nicht homogen, er ist nicht unendlich und dergleichen. Der euklidische Raum hat sich ferner als nur ein Fall unter vielen, ein besonders einfacher Fall von mathematisch möglichen Raumtypen erwiesen. Und welche Raumstruktur den physikalischen Prozessen, besonders den mikrophysikalischen Vorgängen zugrunde liegt, das kann nur durch komplexe Untersuchungen im Wechselspiel von Hypothesen und Experimenten aufgeklärt werden, jedenfalls nicht durch Reflexionen auf unsere Raumanschauung. Immerhin bleibt bestehen, dass Räumlichkeit ein a priorisches Prinzip der Wirklichkeitserfahrung sein dürfte. Räumlichkeit ein a priorisches Prinzip unserer Wirklichkeitserfahrung sein dürfte, auch wenn die Strukturbeschreibung der genannten Raumtypen den jeweils zuständigen Fachwissenschaften, also Wahrnehmungspsychologie, Geometrie oder Mathematik und Physik, überlassen bleiben muss. Der zweite Punkt hängt mit Kants kühner Behauptung zusammen, dass der Raum nichts anderes sei als die Form unserer Anschauungen und dass daher den Dingen an sich selbst betrachtet keine räumlichen Bestimmungen zukommen können. Kant wäre nach seinen Prämissen doch nur berechtigt zu sagen, dass wir darüber nichts wissen können, ob und gegebenenfalls welche räumlichen und zeitlichen Bestimmungen in den Dingen unabhängig von unserer Anschauungsweise zukommen. Jedoch hätte er ihnen solche Bestimmungen ebenso wenig absprechen dürfen, wie man aus dem Scheitern aller Gottesbeweise schon schließen dürfte, dass Gott nicht existiert. Diesen Einwand hat Adolf Trendelenburg um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zuerst geltend gemacht und unter dem Namen Trendelenburgsche Lücke war er der Gegenstand einer der im 19. Jahrhundert häufigen hitzigen Katheder-Kontroversen zwischen den Professoren Trendelenburg in Berlin einerseits und dem Heidelberger Großprofessor Kuno Fischer andererseits. Es gab dann Schriften mit dem Titel Kuno Fischers Kant von Trendelenburg und ein Büchlein von Fischer unter dem Titel Anti-Trendelenburg, wohl nach dem berühmten Muster von Lessings Anti-Goetze. Es wird anekdotisch überliefert, dass 1872 der Diener, den Kuno Fischer beschäftigte, ihn morgens aufweckte und sagte: Herr Geheimrat, es steht in der Zeitung, Professor Trendelenburg in Berlin ist verstorben. Darauf soll Fischer gesagt haben: Gott ist mein Zeuge, das habe ich nicht gewollt. Wir hörten schon, dass Kant auch dem anderen Stamm unserer Erkenntnis, dem Denken, einen Grundbestand a priorischer Strukturen zuschreibt, die nicht aus der Erfahrung geschöpft werden können, weil sie aller Erfahrung schon zugrunde liegen. Ihr Nachweis ist aber verglichen mit den entsprechenden Untersuchungen zu Raum und Zeit erheblich schwieriger. Denn jeder Erfahrungsgegenstand repräsentiert die Anschauungsformen Raum und Zeit, aber nicht jede Erscheinung kann schon als Basis der Analyse der reinen Verstandesbegriffe und ihrer Funktionen dienen, die in diesem Falle im Spiel sind. Denn ohne Funktionen des Verstandes, so heißt es bei Kant, denn ohne Funktionen des Verstandes können allerdings Erscheinungen in der Anschauung gegeben werden und die Anschauung bedarf der Funktionen des Denkens in keiner Weise, so A91 und B123. Es bedarf also eines anderen Ansatzes, der denn auch von Kant mit großer Subtilität, Originalität und spekulativer Kühnheit in der transzendentalen Analytik auf über 230 Seiten der Originalausgaben stufenweise durchgeführt wird. Es wäre töricht, wollte ich den Versuch machen, Ihnen in der knapp bemessenen Zeit eines Vortrags einen angemessenen Eindruck von Kants Argumentationskunst und Argumentationsart zu vermitteln. Es ist aber möglich, den Grundgedanken Kants erkennbar zu machen, und das will ich versuchen. Kant sieht sich vor die Frage gestellt, wie es dazu kommt, dass wir uns jeweils als ein Subjekt in einer Welt von Gegenständen und Vorgängen erleben, obwohl die uns zunächst zugänglichen Sinnesdaten eine zeitlich und räumlich ausgedehnte, unübersehbare Mannigfaltigkeit darstellen. Wie wird aus diesem Gewühl von Empfindungen eine geordnete Welt von Gegenständen eine Natur? Und wie wird aus dem Chaos von zeitlich einander ablösenden, stets wechselnden Empfindungen, Gedanken, Gefühlen ein Subjekt, eine Person? Kant antwortet, dies leisten die einheitsstiftenden Funktionen des Denkens und sonst nichts. Nächster Schritt, wo finde ich diese Einheitsfunktion des Denkens? Kants Antwort, in der Logik, die schon immer in den verschiedenen Urteilsformen die verschiedenen Arten untersucht hat, wie das Denken verschiedene Vorstellungen, zum Beispiel als Subjekt und Prädikat eines Gegenstandes, in einem Urteil vereinigt. Aus den 12 Urteilsformen der traditionellen Logik, die Kant, man muss das allerdings einräumen, sich für seine Zwecke ein wenig zurechtgelegt hat, und man muss schon sehr freundlich sein, wenn man das ein wenig zurechtlegen nennt, denn manche Leute haben behauptet, Kant habe sich diese sogenannte traditionelle Urteilstafel der Logik so nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen einfach zurecht rezensiert, ohne sich an die Tradition zu halten. Das halte ich für unfreundlich und übertrieben, aber es ist schon so, dass es keine in der Tradition vorliegende Urteilstafel gibt, die der kantischen wirklich korrespondiert. Die 12 Kategorien sind jene berühmten reinen Verstandesbegriffe als Begriffe von einem Gegenstande überhaupt, dadurch dessen Anschauung in Ansehung einer der logischen Funktionen zu urteilen als bestimmt angesehen wird. B. 128. Die Kategorie der Realität zum Beispiel stammt aus der Urteilsform des bejahenden Urteils, die von Substanz und Akzidenz aus dem kategorischen Urteil der Form S ist P, die von S ist P und die Kategorie der Kausalität aus dem hypothetischen Urteil, wenn P, dann Q. Die denkende Bearbeitung der Empfindungsdaten unter der Leitung dieser Kategorien vereinigt die verschiedenen Eindrücke zum Bild eines Gegenstandes. Die weitere denkende Durchdringung der Erscheinungen fasst dann die Fülle der so konstruierten Gegenstände zu komplexen Gruppen zusammen, die dann schließlich unter dem Gesichtspunkt systematischer Einheit zu einer von Naturgesetzen bestimmten Welt integriert werden. Das ist eben die eigentliche Aufgabe der Wissenschaften, der Naturwissenschaften insbesondere. Wie können wir nun aber zeigen, dass diese Kategorien keine Hirngespinste sind, sondern objektive Realität haben? Nun, dies will Kant in der berühmten transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe leisten, die er selbst und mit Recht das schwierigste Kapitel der reinen Vernunft genannt hat. Die entscheidende Antwort auf die Frage, woher wir eigentlich wissen können, dass das Mannigfaltige in der Erscheinung notwendig unter Kategorien steht, ist für Kant diese, dass alle meine Vorstellungen unter der Bedingung der systematischen Einheit des Denkens stehen müssen, weil sie sonst nicht meine Vorstellungen sein könnten. B. 138. In diesem Sinne sagt Kant, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Der Ton liegt auf können. Denn wäre schlicht falsch, zu behaupten, allen unseren Vorstellungen liege eine präsente Reflexion auf das Ich wie ein Basso Continuo zugrunde. Das Ich ist für Kant, anders als für Descartes, keine Substanz. Es ist nur der Beziehungspunkt für die einheitsstiftenden Funktionen des Denkens. Ja, es ist in einem gewissen Sinne dieses Denken selbst. Außerhalb der Wortverbindung Ich denke hat das Wort Ich für Kant keinen transzendentallogisch aufweisbaren Sinn. Die Einheit des Ich und die Einheit der Welt sind für Kant nur zwei Aspekte derselben Sache. Die Integration des Subjekts geschieht und wird erhalten durch die Aufbauleistungen einer in sich gegliederten, aber bruchlos zusammenhängenden Welt von Erscheinungen. Das Ich ist nicht diese Welt, aber die Einheit der Welt, genauer das Prinzip der Einheit dieser Welt, ist das Ich. Eine empirische Bestätigung transzendentallogischer Grundsätze kann es für Kant natürlich nicht geben. Aber es ist vielleicht für unser Verständnis seiner Theorie von Wert, darauf hinzuweisen, dass auch, soweit ich unterrichtet bin, die heutige Neurologie und die heutige Psychiatrie die erlebte Einheit und Identität der Person ebenfalls als eine Integrationsleistung ansehen, die durch unüberbrückbare Brüche in der Welterfahrung nachhaltig gestört werden kann. Damit ist die Grundfrage nach den synthetischen Urteilen a priori und ihre Gültigkeitsbasis für Kant beantwortet. Es gibt sie und sie haben objektive Gültigkeit, weil sie sich auf die reinen Anschauungsformen Raum und Zeit und die reinen Verstandesbegriffe, die Kategorien beziehen, die zusammen den Rahmen und die Einheitsbedingungen möglicher Erfahrung festlegen. Also gibt es allgemeingültige und notwendige Aussagen über die Gegenstände der Wirklichkeit, die nicht erst durch Erfahrung beglaubigt werden müssen. Im Streit zwischen Rationalismus und Empirismus, der ja von Kant aus der Tradition sozusagen geerbt wurde, im Streit also zwischen Rationalismus und Empirismus hat Kant durch eine, wie ich nicht zögern würde zu sagen, geniale Synthese vermittelt. Tatsächlich kann uns bloße Vernunft, wie die Rationalisten behaupteten, etwas über die Wirklichkeit zu wissen geben. Aber, wie Kant nun hinzufügt, dies gilt nur für den Bereich der Dinge möglicher Erfahrung, nicht hinsichtlich der Dinge, wie sie an sich selbst sein mögen. Andererseits ist tatsächlich alle unsere Wirklichkeitserkenntnis, wie die Empiristen behaupten, mit Erfahrung unauflöslich verknüpft. Aber nun nicht, wie etwa David Hume wollte, mit tatsächlichen Erfahrungen, Impressions, sondern mit möglicher Erfahrung. Darum kann zum Beispiel das Kausalprinzip gegen Humes skeptische Argumente als notwendig und objektiv gültig erwiesen werden. Es gehört zu den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung. Die Grenze zwischen Wissenschaft und Metaphysik im schlechten Sinne fällt dann mit den Grenzen möglicher Erfahrung zusammen und diese werden durch die synthetischen Sätze a priori definiert. Diesen Grundsatz hat Kant in unübertrefflicher Weise, so möchte ich sagen, in einer Formulierung auf Seite A158 und B197 in dem wichtigen Kapitel von dem obersten Grundsatze aller synthetischen Urteile vorgelegt. Er sagt da, die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung und haben dann darum objektive Gültigkeit in einem synthetischen Urteile a priori. Das ist ein schwieriger Satz, dem nachzudenken lohnt. Es spricht viel dafür, dass die Destruktion der traditionellen Metaphysik, die in der Kritik der reinen Vernunft vorgenommen wird, für Kant selbst wie für viele seiner zeitgenössischen Leser das eigentliche Hauptergebnis der Kritik der reinen Vernunft war, wie auch das Wort vom Alles zermalmer Kant, das Mendelssohn in seinen Morgenstunden oder über das Dasein Gottes 1785 benutzt hat. Kant als der Alles zermalmer und diejenigen unter Ihnen, die Kleist gut kennen, werden sich vielleicht auch erinnern an diese berühmten Briefstellen, die der 23-jährige Kleist an seine Braut Wilhelmine von Zenge gerichtet hat, nachdem er, man weiß nicht genau, welche Stellen bei Kant gelesen hat, aus denen er die Meinung übernommen hat oder meinte, die Meinung von Kant übernehmen zu müssen, dass das, was wir Wahrheit nennen, uns für immer verschlossen bleiben muss. In seinem Brief vom März 1801 sagt er, dass er sich in seinem heiligsten Inneren darin verwundet fühlte, dass er von Kant diese ihn schockierende Meinung habe übernehmen müssen. Ich nehme an, dass das ein Missverständnis von Kleist im Hinblick auf Kants Theorien gewesen ist, aber ein damals, wie man wohl annehmen darf, verbreitetes Missverständnis. Blickt man nun auf diesen Gedanken an Kant zurück, so kann man sagen, dass Kant jedenfalls das, was er ihm als Beweisziel vorgeschwebt hat, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gut begründet hat. Es gibt synthetische Urteile a priori und sie sind möglich. Das heißt, sie haben objektive Gültigkeit, weil sie sich auf die reinen Anschauungsformen Raum und Zeit und die reinen Verstandesbegriffe beziehen, die zusammen den Rahmen für mögliche Erfahrungen festlegen. Es gibt daher unbedingt allgemeingültige Sätze über Gegenstände möglicher Erfahrung, die nicht bloß logisch wahr sind und doch keine Begründung durch wirkliche Erfahrung brauchen. Sie definieren vielmehr, was als Erfahrung akzeptiert werden kann. Dafür zahlt nun, und da kommen wir zu den kritischen Einwänden, dafür zahlt Kant freilich den Preis, dass solche Einsichten nur für Gegenstände möglicher Erfahrung, nicht für Dinge an sich gelten. Seine Metaphysik ist auf den Bereich möglicher Erfahrung beschränkt. Jede Grenzüberschreitung der Vernunft ins Unbedingte muss zu Leerlauf und Widersprüchen führen. Der umfangreiche zweite Teil der Kritik der reinen Vernunft ist ja diesem Nachweis und damit der Destruktion aller herkömmlichen Metaphysik gewidmet. Die unaufhörlichen Kontroversen über die Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt nach Raum und Zeit, die unendliche Teilbarkeit der Materie, über die Existenz Gottes, die Unsterblichkeit der Seele, über Freiheit oder Determinismus menschlichen Handelns, sie alle rühren daher, dass die allein für die Ordnung des Erfahrungsstoffs legitim verwendbaren Kategorien über die Grenzen möglicher Erfahrung hinaus angewendet werden. Für seine neue Auffassung hat Kant, und damit will ich dann schließen, ein treffendes Bild gefunden, das er in der zu wenig gelesenen Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft auf den Seiten 787 bis 791 entwickelt. Wieder in leichter Anlehnung an das Bild von der kopernikanischen Revolution wird der transzendental-philosophisch Aufgeklärte mit einem Geographen verglichen, der die Kugelgestalt der Erdoberfläche erkannt hat. Der von transzendentalen Reflexionen noch unbelastete Denker der herkömmlichen Metaphysik wird einem Geographen verglichen, der noch an eine ebene, allseitig unbegrenzte Erdoberfläche glaubt. Wer weiß, dass die Erde eine Kugel ist, weiß zugleich, dass die erforschbare, wenn auch noch nicht erforschte Erdoberfläche endlich ist. Ja, er kann das Maß der Erdoberfläche angeben, wenn er das Krümmungsmaß eines Teilstücks der ihm bekannten Erdoberfläche berechnet. Die Vernunft ist einer Kugel vergleichbar. Das Krümmungsmaß ihrer Oberfläche wird durch die synthetischen Urteile a priori bestimmt. Damit ist der Umfang der Kugel zugleich der Bereich möglichen Wissens definiert. Was ganz außerhalb der Kugeloberfläche liegt, das ist als Bereich der Dinge an sich schlechterdings nicht erkennbar. Die Kugelfläche selbst repräsentiert den Bereich der a priorischen Prinzipien aller Erfahrung, also der Mathematik und der reinen Naturwissenschaften. Die Kugeloberfläche schließlich schließt das Innere der Kugel ein, dem in unserem Gleichnis der Bereich des Erfahrungswissens zugeordnet werden muss. Dieses Bild bringt besonders klar das Programm einer Grenzbestimmung der Vernunft zum Ausdruck, das Kant in der Kritik der reinen Vernunft verwirklichen wollte. Mathematik und reine Naturwissenschaft als Kugelfläche
scheiden das Erfahrungswissen von metaphysischen Behauptungen. Mit dem Erfahrungswissen teilen die synthetischen Sätze a priori, die jeder möglichen Erfahrung zugrunde liegen, die Eigenschaft objektives Wissen mit den metaphysischen Behauptungen die Eigenschaft synthetisch a priori zu sein. Nur eben, dass jene nicht begründet werden können und daher bloße Hirngespinste bleiben müssen. Kants Theorie ist, wie wir gesehen haben, gewichtigen Einwänden ausgesetzt. Dass an allen unseren Erfahrungswissen a priorische Elemente beteiligt sein müssen, ist Kants epochemachende Entdeckung. Aber dass es nur ein einziges System solcher a priorischer Elemente geben kann und dies durch die Natur unseres Erkenntnisvermögens ein für allemal festgelegt sei, hat sich als eine viel zu kühne und, so muss man sagen, optimistische Behauptung erwiesen. Die Ableitung der Kategorien aus der Tafel der Urteilsformen ist eine erstaunliche Tour de force, die auch dann keine Beweiskraft hätte, wenn die Urteilstafel wirklich leisten könnte, was Kant von ihr verlangt. Heute beschränkt man sich darauf, die a priorischen Anteile an allen unseren Wirklichkeitserkenntnissen von Fall zu Fall zu analysieren. Das ist bei der Untersuchung der neurophysiologischen Konstanten in allen Wahrnehmungsprozessen anders als bei den speziellen Voraussetzungen einiger physikalischer Theorien, die voneinander abweichen können. Kants Kategoriensystem kann wohl zur Herleitung der Voraussetzungen der vorwissenschaftlichen Naturerfahrung geeignet sein. Die Kategorien von Ding und Eigenschaft und die Kategorie der Kausalität sind in den fortgeschrittenen Teilen der Physik längst problematisch geworden. Die Voraussetzungen jeder Theorie werden ferner nicht mehr als notwendig wahre Sätze, sondern als bloße Hypothesen angesehen, die zwar in der Theorie, für die sie die Voraussetzungen bilden, nicht überprüft werden können, die aber doch dadurch revidierbar sind, dass sie durch abweichende Voraussetzungen konkurrierender Theorien, die dasselbe besser erklären, verdrängt werden. So mag es scheinen, als sei von Kants großem Konzept nicht viel übrig geblieben. Oder als bleibe Kant nur im Negativen im Recht, die Destruktion jeder Metaphysik vom herkömmlichen Typ, die Restriktion der Wissenschaft auf Logik und den Bereich möglicher Erfahrung scheint unwiderruflich. Aber diese Ansicht wäre doch oberflächlich. Vielmehr ist jede heutige Wissenschafts- und Erkenntnistheorie kantisch zu nennen, die den Anteil a priorischer und a posteriorischer Elemente in jeder Theorie, die die Wirklichkeit zu erfassen versucht, trennen will. Mit seiner subtilen Argumentation hat Kant ein Modell, ein Paradigma, wie man heute sagt, solcher transzendental-philosophischer Grundlagenreflexion vorgelegt, das als Quelle philosophischer Anregung, ja, man darf hier von Inspiration sprechen, wirksam bleiben wird. Und das Problem, dem er nachgedacht hat, bleibt von ihm aufgerufen auf der philosophischen Tagesordnung wiedererkennbar, auch in den jeweils zeitgemäßen Neuformulierungen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.